Die Winterferien deines Lieblingsbusunternehmens waren lange und es ist der erste Donnerstagabend im Jahre 2025, an dem du wieder an deiner gewohnten Haltestelle stehst. Es fröstelt dich leicht, Handschuhe und Mütze sind unumgänglich, aber du siehst in der Ferne schon die Lichter des hell erleuchteten gelben Busses. Der einzige Bus mit drei Fahrern, der eine der echte Besenwagen. Die Jahresfahrkarte für 2025 wird dir von uns beim Einsteigen ausgestellt. Zu Hause bitte noch dein Foto einkleben. Dein Sitz ist gewärmt, die Musik spielt leise und es geht endlich rein in ein neues Jahr an spektakulären Rennen, großen ProtagonistInnen, Pleiten, Pech und Pannen im internationalen Radsport. Herzlich willkommen erstmal und vielen Dank fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Unser Partner der heutigen Folge ist NordVPN. NordVPN ist dein Anbieter für ein Virtual Private Network und wenn dir das genauso wenig sagt wie mir bisher, dann kann Andi dir jetzt mal kurz erklären, was das ist, denn der nutzt das, glaube ich, schon länger, oder?
Genau, ich habe mein Abo noch im Dezember vorm Urlaub erneuert, aber ich nutze auch schon länger ein VPN. Anfangs eigentlich nur, um weltweit auf Dienste zugreifen zu können. Also hauptsächlich, um Radrennen zu gucken, wenn ich im Ausland bin oder umgekehrt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in Belgien bin, dann will ich natürlich auch die ganzen Rennen da vor Ort live mitverfolgen können. Und da nutze ich eigentlich dann immer ein VPN. Ein VPN ist eigentlich nichts anderes als eine verschlüsselte Leitung zum Internet oder zu einem Server, dessen Standort man auswählen kann. Der Vorteil ist dann, dass du, ja, dir aussuchen kannst, von wo du letztendlich gucken willst. Also in meinem Beispiel würde ich dann einfach Belgien auswählen oder umgekehrt, wenn ich im Ausland bin, kann ich auch Deutschland auswählen und kann halt auch nach wie vor meine Serien oder was auch immer ich gerade zu Hause gucken will, weitergucken. Der eigentliche Vorteil, und darüber habe ich mir am Anfang noch keine Gedanken gemacht, ist aber auch, dass deine IP-Adresse anonym bleibt, wenn man im Internet surft. Damit bleiben deine Daten auch anonym und Webseiten, Werbetreibende und zum Beispiel auch der Internetanbieter, den du benutzt, können kein Profil von dir erstellen.
Ja, krass. Ich weiß, was du meinst. Ich schaue mir Werbung an und dann kommt die immer wieder oder ich google irgendwas und ich kriege Werbung dafür. Sowas meinst du, ne?
Ja, genau. Ich bin da super empfänglich für sowas und kaufe dann auch manchmal so, also habe in der Vergangenheit öfter mal so einen Impulskauf dann gehabt und mich nachher gefragt, warum. Und da bin ich jetzt eigentlich froh, dass ich das mit einem VPN umgehen kann. Man bekommt zwar immer noch Werbung angezeigt, aber die ist dann so random und spricht einen nicht an, lenkt nicht so ab. Und außerdem hast du halt noch eine verschlüsselte Verbindung und noch mehr Sicherheit beim Surfen, also für alles, was so Online-Banking angeht oder irgendwelche sensiblen Daten. Vor allem, wenn du ein öffentliches Netzwerk, also ein öffentliches WLAN benutzt.
Jo, verstehe. Also tatsächlich gar keine schlechte Idee, sich das mal zu installieren, aber ist das kompliziert?
Nee, das ist super easy. Ich habe jetzt auf allen Geräten eine App installiert, also die App von NordVPN und werde immer direkt automatisch verbunden. Das ist auch super schnell. Also früher hatte man öfter mal so ein bisschen langsamere VPN-Verbindungen, aber NordVPN habe ich mir tatsächlich auch vorher rausgesucht, ist ein super schneller Anbieter und damit kannst du dann, wie gesagt, also ich kann damit jedes Radrennen der Welt gucken.
Geil. Jo, NordVPN hat für alle Besenwagen-Hörerinnen und Hörer auch ein super Angebot am Start, nämlich auf nordvpn.com/besenwagen gibt es einen riesen Rabatt und auf die Abos dazu dann nochmal 4 Monate gratis on top. Man kann das Ganze auch mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie völlig risikofrei testen und den Link findet ihr natürlich wie immer nochmal bei uns in den Shownotes. Und es gibt uns noch. Hi Jungs.
Hallo. Ich versuche gerade in Trello reinzukommen und scheitere hier mit meinem Passwort. Denn immer das Gleiche. Auch in 2025.
Deswegen. Gut, Paul kann unsere Themen für heute noch nicht einsehen.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich hättest du dich da schon mal ein bisschen einloggen müssen.
Ich habe es auf dem Handy, habe ich es. Und da habe ich es noch angeschaut, als ich vorne meinen Recovery Boots lag, vor der Aufnahme, mit einem Protein-Joghurtbecher in der Hand und in der anderen das Handy. Habe ich mir das natürlich angeschaut. Jetzt wollte ich aber auf dem Laptop auch machen.
Wir haben so viele Gemeinsamkeiten.
Arbeitsjahr 25.
Protein-Snack, Recovery-Boots.
Ja. Ich glaube, das halt.
Würde ich gerne jetzt mal direkt hier als Feedback zu der letzten Folge, die wir vor Jahreswechsel rausgebracht haben, noch mit aufnehmen. Also ich glaube, die Leute draußen, die denken immer noch, wir würden uns manchmal gerne die Köpfe einschlagen, aber es stimmt nicht. Also es ist nur Liebe zu Paul von meiner Seite aus.
Ja, von ich glaube, wir müssen vielleicht, lieb, das neckt sich.
Wir müssen vielleicht mal so ein Video dazu schalten. Dann würden auch die Leute die so mein Grinsen die ganze Zeit sehen, wenn ich mit dir eine Diskussion führe.
Ja, du provozierst mich damit halt. Du fängst jetzt ja auch gerade schon wieder an. Aber ich würde mit Andi sofort in meinen Urlaub fahren. Von daher, das ist alles gut. Und wenn es sich für euch so anhört, als wenn wir uns...
Das ist einer der wenigen Menschen, mit denen Paul in Urlaub fahren
ja,
würde.
Ja, ich würde mit... Manchmal sogar mit mir selber nicht gerne Urlaub fahren.
Lass uns das mal angehen, Paul. Aber andermal führen wir das Gespräch fort. Ich glaube, wir können auch mal an der Stelle uns bedanken für die Folge, die wir dieses Jahr schon rausgebracht haben, beziehungsweise für das Feedback dazu.
Ja, die war schon lang aufgenommen. Also die wurde jetzt nicht kurz vor Jahresende aufgenommen. So die dritte Materialwagenfolge, die wir rausgebracht haben, kam jetzt am Sonntag raus. Schwalbe war unser Host dafür. Und ja, vielen Dank. Viel positives Feedback mal wieder. Ich glaube, das Format macht irgendwie jedem Spaß, uns auf jeden Fall auch.
Ja, da haben wir auch für dieses Jahr auf jeden Fall noch mehr in Planung. Aber ihr könnt uns dazu natürlich auch gerne ein paar Anregungen schicken oder zum Beispiel auch vorschlagen, wo wir mal aufschlagen sollten.
Wo ihr Insights haben wollt.
Das gilt natürlich auch generell für den Podcast. Also schreibt uns da gerne eine E-Mail an kontakt@besenwagen.com oder einfach einen Instagram-Kommentar. Da habe ich mir zum Beispiel eins rausgesucht zu dem Materialwagen. Und zwar hat jemand gefragt, Plastikstuhl hat gefragt, was machen eigentlich Profiteams mit den alten Reifen, die kaum gefahren sind? Ob das nicht eine Möglichkeit wäre, die irgendwie weiterzugeben an Nachwuchs oder Hobbyfahrer? Und ich weiß jetzt nicht genau, was die Teams da mitmachen oder in welchem Abstand die mittlerweile Reifen wechseln, aber so aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die schon teilweise sehr lange gefahren werden, die Reifen, und danach auch nicht mehr benutzbar sind. Aber klar, vor so ganz großen Events im Jahr wird vielleicht schon mal ein Reifen, der noch gut ist, ausgetauscht, aber ich glaube auch nicht, dass der einfach so weggeschmissen wird, sondern mindestens bei irgendeinem Staff-Mitarbeiter landet. Also da würde ich aber auch nochmal nachfragen, ob es da so Initiativen schon gibt, vielleicht so, ja, so gut erhaltenes, überschüssiges Material, ob das nicht irgendwie mal in den Nachwuchs geht. Viele Teams haben ja jetzt ein Devo-Team, vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, das geht ins eigene Devo-Team.
Dürfen die dann so die halb abgefahrenen Reifen benutzen.
Oder ja, die ganzen Staff-Member und so weiter, die fahren ja auch alle Fahrrad meistens oder finden das
safe,
cool.
Ich safe denke, landet da das bei geht auch einiges einen oder raus. Anderen Mechaniker auf dem Fahrrad.
Ja,
und
ja.
So.
Ja.
Ja, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das einfach so weggeschmissen wird. Also zumindest mal in der gar keine Hinsicht kann man da beruhigt sein.
Es gab eine Zeit, da konntest du ja auch, und die ist noch gar nicht so lange her, da konntest du, wenn du gute Connections in den Profisport hattest, halt günstig das Material der Saison abkaufen nach der Saison. Wenn du einen Fahrer kanntest oder wie auch immer, aber leider ist der Fahrradmarkt da so explodiert, dass auch die Teams gemerkt haben, dass man das Zeug jetzt nicht mehr günstig verkaufen muss. Und du brauchst einerseits Connections, B, musst du auch fast so viel ausgeben wie für ein neues oder ein gut gebrauchtes Fahrrad.
Ja, das war echt unterschiedlich vom, also bei mir war es immer so abhängig, wer war gerade der Bike-Sponsor zum Beispiel. Mhm. Und da gab es dann wirklich sehr, sehr gute Angebote oder halt, ich sag mal, normale Preise für so ein gebrauchtes Rad. Ich glaube eher, dass diese Option, dass ein Fahrer sein Rad rauskaufen kann, auch immer weniger wird. Zum Beispiel macht Wismar Elise Bike wirklich so ein Sale Ende des Jahres, wo die dann in den Servicekurs letztendlich einladen und da alles verkaufen, ne? Trikots, also Bekleidung, ich glaube sogar Riegel oder irgendwas Nutrition-mäßiges und natürlich Räder. Aber wie du schon sagst, auch dann für einen stabilen Kurs, ne?
Ja, es war witzig in Girona, als ich noch gelebt habe, wusstest du immer, wann der Sale ist, weil da sind nämlich den Winter über eigentlich fast alle Leute, die nicht Profis waren, entweder in damals Garmin Cannondale-Klamotten rumgefahren oder Orica Green Edge. Eins von beiden.
Ja.
Und das war wirklich krass. Also da auch in der Stadt dann so Orica Green Edge oder Garmin, was weiß ich, wie sie dann hießen, so Downjacken, weißt du? So Freizeitbekleidung auch und so. Das war echt brutal immer.
Ja, ich habe mir auf jeden Fall notiert, und es ist schon super lang her, dass ich mir das notiert habe, aber jetzt wird Strava wird hier ein einnehmendes Thema gleich werden, weil das erste Lustige, was passiert ist, letztes Jahr noch, ist, dass Paul Voss als Radsportler auf Strava die deutsche Einheit nochmal miterlebt hat. Hast du das mitgekriegt, Andi?
Nee.
Es hat sich auch nicht geändert, oder? Die Fahrt ist immer noch...
In 1989,
ja. 1. Januar. Du bist 1989 Fahrrad gefahren, letzten Dezember.
Genau. Ja, aber es war 1. Januar 1989, oder? War das? Oder?
Es kann sein, ja. Es war auf jeden Fall irgendwo 1989 und die Fahrt ist nicht in deiner Wochenstatistik aufgetaucht.
Was mir echt gestört hat, weil das wäre eine schöne Woche über 20 Stunden gewesen. Und
es war ein Long Ride, genau.
Bei richtig beschissenem Wetter hier in Berlin. Aber ja, die ist in 1989 gelandet und damit auch nicht meine Jahres. Und diese Fahrt hat gereicht, damit meine Jahresstatistik sowohl bei Zeit, glaube ich, nicht über 900 Stunden gegangen ist, als auch bei Kilometer nicht über irgendeine Tausendergrenze. Das war genau diese Fahrt, die da gefehlt hat.
Tja, Zeitmaschine einfach einmal geentert. So einen dummen Zeittunnel erwischt, aus Versehen reingefahren, 1989 rausgekommen und zu Hause wieder im Treppenhaus in der Jetztzeit angekommen.
Das war interessant, ja.
Super weird. Und dann, ja?
Nee, ich.
Das Zweite, was ich mir noch zu Strava aufgeschrieben, also ganz ehrlich, ist echt langsam hart. Internet. So, Paul, früher schon ein paar Mal Führerschein verloren, aber ich habe jetzt schon letzte Woche dann ich habe auf Strava meinen Internetführerschein verloren. So, ich gucke mir eine Fahrt an von jemandem, dem ich folge und denke so, ja geil, da war ich auch schon, Cup Corse, Corsica. Ist ja so auch, ne, dachte ich mir, aber zu diesem Jahreszeitpunkt, Corsica liegt ja relativ nördlich im Mittelmeer und dann kommentiere ich da noch so rein, so, wie warm ist es denn zu der Jahreszeit auf Korsika? Und dann kommt zurück so, ja, guck mal, oben links, das ist virtuell. Das ist einfach die normale Map von Korsika, so als wäre es eine ganz normale Radfahrt, aber war auf irgendeiner scheiß App. Ich zu dumm, um es zu realisieren.
Nee, ich find, das ist nur eine Verwarnung. Ich finde, das kann schon mal passieren. Ja, okay. Ich finde nämlich auch dieses virtuelle Gefahre an sich ja gut, aber dass man so tut, wenn man richtig draußen gewesen wäre, in so reellen Landschaften, das finde ich eine Verarsche.
Ja, das muss schon Macquarie Island sein.
Ja, das ist aber markiert.
Und so eine komische Spirale.
Ja, genau, eine Spirale, die durchs Meer geht, weißt du? Und dann wieder auf den Berg rauf. Dann weiß man, das ist digital, aber wenn das dann so realistisch ist.
Vielleicht kann man aber jetzt mal nochmal abschließend zu diesem Strava-Thema sagen, eure Jahresrückblicke, das ist auf jeden Fall nicht normal. Ja, also Paul ist ja klar, dass er da viel fährt, ne, als Profi. Aber Basti, deine Statistik.
Es müsste doch irgendwann mal akzeptieren.
Wir haben es so akzeptiert,
also,
das ist in Ordnung.
Hat auch die Leute müssen es auch irgendwann mal akzeptieren, weil jedes Jahr, zum Ende des Jahres, dann poste ich das und auch übers Jahr so, schreiben mir super viele Leute, die mich auch wirklich so kennen. Und andere Leute, die mich nicht gut kennen, schreiben mir, oh ja, du machst ja richtig viel dieses Jahr, du hast ja nochmal richtig Motivation gekriegt, bist richtig fleißig. Und ich kann wirklich über die letzten Jahre einfach tausendmal die gleiche Antwort schreiben, ich mache immer gleich viel.
Ja, und
es ist jedes Jahr 18.000 Kilometer roundabout, es ist jedes Jahr ziemlich genau dieselbe Stundenanzahl, so ungefähr. So, ich bin dieses Jahr schneller geworden.
Und vor allen Dingen,
ich bin irgendwie ein bisschen stärker geworden, aber
vor allem warst du,
es ist das Gleiche.
Du machst irgendwie mehr Trainingslager als ich. Also du warst ein Jahr mehr als ich in zwei Jahren. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Ich meine natürlich auch wenige.
Und ich nenne es Urlaub.
Ich wollte gerade fragen, nennt ihr das Urlaub oder Trainingslager?
ich nenne es Urlaub, ja.
Aber also inoffiziell oder also bei euch, wenn du mit Wilma fliegst, sagt ihr, ihr fahrt jetzt ins Trainingslager oder ist es dann?
Nee, es ist wirklich Urlaub. Aber es war schon hart diesmal. Ey, und nochmal pursten Hut ab vor dieser Frau, ne? Wir sind einfach in der ersten, und das war das erste Mal, dass sie gesund geblieben ist. So, es geht auch gar nicht so um Radfahren oder nicht, aber.
Sie hat sich angepasst.
Ja. Wilma ist, wenn wir reisen, relativ anfällig für Krankheit. Und diesmal ist sie, wir sind ein bisschen später, weil sie vorher krank war. Und diesmal ist sie gesund geblieben. Und wir sind einfach in der ersten Woche 27 Stunden gefahren. Und zwar hauptsächlich mit Conti-Fahrern. Und die hat es einfach völlig durchgezogen, relativ unbeeindruckt. Und war dann in der, wir waren 10 Tage da, in der zweiten Woche auch nochmal super stark. Auch noch einen richtig krassen Komm abgeholt.
Ich hab mich ja bei deinem letzten Urlaub um diese lächerliche 600 Kilometer Runde Woche.
Da habe ich nicht mehr, eingehakt. Aber die Woche war eigentlich von Sonntag bis Samstag die Trainingswoche und die war 720 oder 730 eigentlich. Aber diesmal war sie von Montag bis Sonntag und da war sie 800 Kilometer.
Stark.
Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ob ich dazu sagen soll. Aber man muss aber auch feststellen,
es gibt Leute, die fahren, das
würde ich gar nicht sagen, also normal ist immer relativ, Basti fühlt sich viel an, aber es gibt Leute, die fahren fast das Doppelte von Basti und die haben einen Vollzeitjob und Familie. Mhm. Und da frage ich mich, wie man das hinkriegt.
Ja.
Also Ich frage mich das auch.
Als ich nämlich meinen zusammenfassenden Kilometerstand gesehen habe, habe ich einen kleinen Schockzustand gehabt, in dem ich mir fast einen Rollentrainer gekauft hätte. Aber nur fast.
Tja. Aber ey, wir wollten doch diese, ich hatte mir ja Ziele gesetzt für 2025 jetzt, oder du hattest mal gefragt, Andi, und ich sagte, mein Lebensziel, eins meiner Lebensziele ist nochmal 300 Watt über 20 Minuten zu fahren. Ich habe es jetzt von 284 auf 289 schon mal gesteigert. Das ist der Stand Januar 2025. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob unser Freund Sebastian Rösler da mir vielleicht noch den einen oder anderen guten Tipp geben kann irgendwann im Frühjahr.
Mehr essen.
Okay. Aber da bin ich schon, ja.
Ja.
Okay, wo machen wir weiter? Warte. Also Thema Mallorca ist auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen.
Okay.
Wie gesagt, ich fliege da ja auch unter anderem hin. Ich habe jetzt schon irgendwie von vielen Leuten auch gehört, jetzt ist doch Calpe der neue Spot, da muss man hin und so weiter. Aber ganz ehrlich, von meiner Seite aus, ich fliege nach Mallorca, weil da nichts los ist. Dezember und Januar. Und es war dieses Jahr schon relativ viel los im Vergleich dafür. Aber ich will eigentlich gar niemanden sehen, außer, wie gesagt, die Paconti-Atzen, die ich kenne. Und die sind ja dann, die wohnen dann woanders. Ich kann mich schön verabreden mit denen, kann ein bisschen quatschen mit denen, behalte für uns Einblick in die deutsche Conti-Szene. Das ist auch immer einfach köstlich, jedes Jahr aufs Neue, die verschiedenen Teams, die Insights zu hören und so weiter. Und ich habe ein paar neue Leute kennengelernt. Und einen würde ich gerne auch dieses Jahr irgendwann mal in einen Podcast einladen, weil ist mal wieder ein bisschen anderes Thema, ist ein Bahnfahrer aus Österreich, ist auch ein Olympionik und halt einer der besten Bahnfahrer in Österreich, Tim Waffler.
Kenne ich, ja.
Und ist ein Besenwagen-Fan, ist ein super witziger Typ und da ich mir Österreichisch so gern anhöre, habe ich denen nach einer Hungerast-Geschichte, beziehungsweise er hat sie mir ungefragt erzählt und ich habe gesagt, schick mir eine Voicemail, dann können wir diese Rubrik hier mal wieder aufleben lassen. Und das ist jetzt mal das Erste, was wir hier dieses Jahr mal wieder starten.
Er ist ein bisschen Zickzack-Linie gefahren. Irgendein Problem hat er, kein mechanisches Problem. Dein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Er hat einen Hungerast.
Servus, liebe Besenwagen-Community. Tim Waffler hier vom Tirol KTM Cycling Team, KT Atze aus Österreich. Auch viel auf der Bahn unterwegs. Aber heute möchte ich euch eine Hungerast-Geschichte erzählen, die sich auf den Straßen Lanzarote ergeben hat. Ich war noch zweites Jahr 17 im Winter vor dem ersten Jahr Junioren, extrem motiviert. Und wir waren auf Familienurlaub dort und ich hatte halt das Rad mit und ja, bin dann Radfahren gegangen und jeder, der die Kanaren kennt, weiß, sehr, sehr windig ist es dort und ich habe mich die ersten 2 Stunden richtig, richtig gut gefühlt, bin ziemlich geballert, bis ich halt umgedreht habe und gemerkt habe, ja, okay, jetzt habe ich halt 2 lange Stunden Gegenwind nach Hause und damals hatte ich noch keinen Apple Pay oder irgendwie konnte nicht mit meinem Handy zahlen und ja, habe dann gemerkt, okay, sowohl das Wasser als auch das Essen könnte ziemlich, ziemlich knapp werden und habe mich da Kilometer um Kilometer da im Gegenwind gequält und es hat sich halt angefühlt wie Ewigkeiten und auf so einer letzten Welle, kurz bevor es eigentlich nur noch bergab ging, es hat sich angefühlt, als wäre es noch ewig, waren wahrscheinlich nur noch so 5 Kilometer bis ins Hotel Und ja, da hat mein Körper irgendwie so einen Reflex gehabt. Ich konnte das selber gar nicht so richtig steuern. Hat er auf einmal angefangen, sich so das ganze ausgeschwitzte Salz und vielleicht auch ein bisschen von der Meerluft dort. Auf jeden Fall dürften meine Arme recht salzig gewesen sein und die habe ich dann abgeschleckt, damit ich halt irgendwie noch die letzten Elektrolyte wieder in den Körper bekomme, weil ich halt schon so leer war. Und ja, das war eine ziemlich harte letzte halbe Stunde für mich. Aber ich habe es dann zum Glück nach Hause gebracht und ja, habe kurz was gegessen. Ich glaube, Cola getrunken und bin sofort eingeschlafen. Das war ja jugendlicher Leichtsinn mit sehr viel Rückenwind weggefahren, dann im Gegenwind ziemlich eingegangen. Also macht es besser, plant eure Runde lieber mit zuerst Gegenwind und dann Rückenwind. Und ja, nehmt euch genug zum Essen und vor allem auch zum Trinken mit. Das war keine Sternstunde in meiner Karriere.
Von dem Hack habe ich auf jeden Fall auch noch nie was gehört, nee. Aber macht Sinn.
Weiß ich nicht, ob das Sinn macht, aber ja, schöne Geschichte. Ich habe früher immer den Satz zu hören bekommen, Gegenwind formt den Charakter.
Also. Ja, meiner wird doch ja auch gerade richtig geformt in Berlin, kann ich dir sagen. Also.
Ja. Und noch als kleiner Tipp, immer 100-Euro-Scheine in der Satteltasche haben.
200.
Ja, einer reicht meistens für so einen Hungerast.
Na gut.
Mach deine Werbung.
Ach so. Paul. Ja, ich habe ja am vergangenen Wochenende an der deutschen Cyclocross-Meisterschaft teilgenommen. Und da hat mich der gute Kali wieder begleitet. Dazu wird es ein YouTube-Video geben, was jetzt auch rauskommt, wenn dieser Podcast online ist. Von daher schaut gerne mal auf dem Outside-YouTube-Kanal vorbei. Der werdet ihr entertained. Stimmung war geil. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Marcel Meisen zum 100. Mal deutscher Meister geworden und gleichgezogen mit Klaus-Peter Thaler als neunfacher deutscher Meister der Elite. Genau. Und den Link findet ihr hier in den Shownotes. Ich penetriere Andi so lange, bis er den wirklich auch reinbaut.
Hallo, ich bin ein größter Supporter von dem Outside-YouTube-Kanal. Ich gucke mir auch die Videos immer an.
Paul fragt auch immer vor der Aufnahme hier, ob er Werbung machen darf. Und das hat er heute wahrscheinlich schon zum 50. Mal gefragt oder so. Sonst ist immer kein Problem, aber okay.
Nee, ich frage halt einfach.
Ja, die Firma Outside fragt, die Firma Besenwagen.
Genau. Ich habe sogar das einzige Cross-Rennen, was ich diesen Winter verfolgt habe, und das war nämlich die Cross-DM auf dem Outside-Instagram-Kanal. Danke nochmal Pepe hier für diese hervorragende Übertragung.
Pepe, beste Mann.
Ansonsten muss ich sagen, ist Cross für mich dead. Also Cross ist dead für mich. Also hat mich gar nicht mehr abgeholt. Das Einzige, was ich letztendlich noch gesehen habe, war ein Interview von Wout van Aert, wo er sich nicht geschafft hat, vorher mal das Gesicht sauber zu machen.
Ja.
Was ich jetzt, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber Leute haben es abgefeiert. Aber war was, du meinst, war gute Stimmung, war also was los da in
Chemnitz? Ja, in Chemnitz.
In Chemnitz. Ihr wisst, wurde viel gefragt nach Übertragung und nach Stream und so weiter und dann konnte ich immer nur sagen so, Freunde, wir haben das schon oft besprochen im Besenwagen. Der Verband hat die Rechte alle verkauft an eine Anstalt, die kein Interesse hat, das zu übertragen. Jeglicher Stream wäre immer illegal und insofern, manchmal wird es gemacht illegalerweise, manchmal nicht, aber ja.
Wahrscheinlich eh nicht gelohnt, sich da irgendwie Marcel Meisen Mutterseelen allein anzugucken.
Klar. Würde ich mir lieber angucken als Matti van der Poel und Wout van Aert oder Van Empel.
Aber wie ich das
trotzdem
da
Stimmung
auch mitbekommen habe, kommt jetzt auch in deiner nächsten im nächsten Outside-Podcast kommt eine Folge mit Marcel Meisen und Philipp Walsleben, oder?
Genau. Wir nehmen jetzt ja Dienste auf. Ich habe die Montagabend mit denen aufgenommen. Wals und ich haben uns auch ein kleines Bierchen zu Gemüte gezogen bei der Aufnahme. Ich meine, ihr wisst ja, wie ich dann, also dann wird es auch manchmal lustig mit mir. Das Wohl ist auf jeden Fall gut, dass ich selber schneide. Dementsprechend kann ich die Folge so weit tunen, dass ich nicht allzu viele doofe Mails bekomme. Nee, aber hat Spaß gemacht, so ein bisschen auf die Zeit zurückgeblickt, weil das ja wirklich, wenn Marcel Meisen aufhört, so das Ende dieser, ich würde schon sagen, so letzten goldenen Generation, die wir so im deutschen Crosssport hatten, war ja mal dritter Nationenranking, ne, im Elitebereich.
Hat nicht ein Junior einen Weltcup gewonnen oder sowas jetzt?
Ja, es war ich glaube, es war ein Rennen im Rahmen des Weltcups, Benz, genau, aber der ist mega gut auch auf der Straße. Und da ist halt die Frage, ob der dabei bleibt oder nicht.
Der ist, glaube ich, Wismar U19-Team. Ja, ne?
Fährt er, glaube ich. Der ist richtig gut. In den letzten Jahren gab es immer wieder aus den Junioren, die so rein in die U23 auch noch gut aus. Mir fallen gerade Namen. Also, es gab immer wieder Leute, ja, aber die dann halt dann weggegangen sind. Ja,
nicht,
also,
nicht diese Karriere weiter verfolgt
aber
haben.
Aber so Philipp Weitzim, der halt Zweiter und Dritter im Gesamtweltcup bei der Elite geworden ist, das haben wir halt seitdem nicht mehr gehabt, ja.
Ich muss da übrigens nochmal was klarstellen. So, Paul war ja jetzt auf dem schönsten Fahrrad da am Start bei der Crossdeutschen Meisterschaft und ich habe ein paar Zuschriften bekommen, dass das doch Schiebung wäre, sicherlich. Und dann konnte ich nur erwidern, nein, das war eine ganz normale internationale Ausschreibung, die mit ganz normalen, fairen Mitteln des Wettbewerbs angegangen wurde und dann von der Firma Rose Bikes gewonnen wurde.
Ja, genau.
Und ich bin sehr glücklich darüber.
Ja, genau. Also da ist
das war ein offizielles Bieterverfahren.
Ja, das war. Ja. Du hättest auch, Andi, du hättest auch mitbieten können.
Du hättest auch bieten können. Ja. Ich hätte es auch lange nicht gedacht oder nicht für möglich gehalten, aber ab einem Punkt, ich kann das ja jetzt auch mal so aus meiner Perspektive sagen, habe ich dann auch gemerkt, dass in der Firma so viel Bock auf diese Nummer da ist, dass ich das auch rein gewissens hier vertreten kann, das zu versuchen. Und ich glaube, das hat Paul auch gemerkt ab irgendeinem Zeitpunkt und
genau.
Ich glaube, das hat ganz gut gestartet so far.
Ja, auf jeden Fall. Und Rad ist geil. Also ist halt einfach auch so.
Ja. Es gab zu dem Sponsorenwechsel ja auch relativ viel Feedback so auf Social Media. Ich bin ja nur noch auf Instagram. Ich habe mich bei...
Du bist nur für die Kommentare da, ne?
Bei X habe ich mich abgemeldet. Lebt die Twitter-Bubble eigentlich noch? Gibt es die noch?
Nee. Also ich gucke auch nur noch alle paar Tage rein. So, ich bin auch kurz davor, mich da abzumelden. Und ich denke, so geht's jedem aus der Twitter-Bubble leider auch. Also diese Gruppe existiert noch. Aber da gibt es keinen großartigen Traffic mehr. Eigentlich nur, wenn die Leute andere aus der Gruppe was fragen wollen, kurz, und gibt es aber keine Diskussionen mehr.
Gibt es eine Alternative?
Elon hat es kaputt gemacht.
Also ich habe mir mal hier Threads angeguckt, aber das ist ja so RTL 2 unter den Social Media.
Ja, aber das kannst du auch nicht mehr wirklich so richtig machen, weil wenn jetzt Zuckerberg mit den ganzen Regulierungen, die er da jetzt, ist, betrifft uns das gerade in Europa noch nicht, aber der will das ja auch alles aufheben mit irgendwie, diese Kontrollinstanz. Das Threads gehört ja mit dazu. Natürlich dazu, ja, Instagram und so. Ja.
Ich habe jetzt nur gesehen, der ist auch in so einem großen Podcast jetzt drin gewesen. Habe ich mir jetzt noch nicht angehört, aber der ist ja an sich nochmal anders eingestellt als der Irre davon Ex.
Ja, gut, aber ganz ehrlich, ne, also das kann man sieht da eindeutig, denen geht es darum, nicht irgendwelche Marktpositionen zu verlieren und halt ihren Reichtum zu verwalten oder noch mächtiger zu werden. Sonst wird der nicht so einen Move machen. Also es ist ja einfach jahrelang irgendwie Faktenchecks laufen lassen und so, und dann jetzt halt, wo Trump an die Macht kommt und der offensichtlich dafür nicht steht, und Musk das eh schon macht, was er will, sieht er halt für sich auch die Mittel, das zu machen, und die wollen auch gegen die EU vorgehen, dass sie, weil sie ja hier gewisse Dinge nicht machen dürfen, was sie in den USA machen können. Also kannst mir erzählen, was du willst, das ist alles ja.
Ja, lass denn unser Fachgebiet wechseln.
Ja. ich hatte...
Lass uns so langsam dahin kommen,
Eine Sache noch, weil ich hatte mir echt Gedanken gemacht, ob man auch als ein Podcast eine gewisse Reichweite hat, da irgendwann auch mal was zu, so zumindest mal irgendwie Stellung nehmen kann oder was sagen sollte, weil wir sind ja auch auf Social Media unterwegs. Weil mich regt das Thema echt auf. Mich kotzt das so an, dass du eigentlich fast kaum noch Plattform hast, wo du wirklich agieren kannst, weil überall irgendwelche Idioten an einer höheren Position sitzen, die versuchen, das gerade alles so für sich hinzudrehen und irgendwie eine Art Machtwechsel da vollziehen wollen. Und das ist halt einfach komplett scheiße. Gut, jetzt können wir wieder lachen.
Beste Social Media ist immer noch kein Social Media.
Ja, aber
darauf arbeite ich hin.
Das Teil meines Businessmodells und für viele andere SportlerInnen da draußen. Also das ist halt, zu sagen, man macht es nicht mehr, ist halt auch einfacher gesagt als getan.
Ja, absolut. Wo fangen wir an? Ich hätte ja schon gern eigentlich noch mal in der ersten Folge des Jahres auch über die neuen Jerseys geredet. Habt ihr ein Lieblingsjersey? Habt ihr irgendwas euch gemerkt davon? Ich habe mir extra so ein paar Posts gespeichert, wo alle mit drauf sind. Ich finde, es gab schon ein paar coole
Favoriten, der sich aber auch erst zum Favoriten entwickelt hat, muss ich sagen. Am Anfang fand ich so ein bisschen, also so ganz kann ich den Hype nicht verstehen. Es geht um das Trikot von Jaco Alula. Aber wenn ich mir den Rest so angucke, dann gefällt es mir dann doch am besten. Ich weiß noch nicht so, ob es jetzt meine Farbgebung ist, so, aber so grundlegendes Design spricht mich das dann schon doch mehr an als andere Mannschaften, sagen wir mal so.
Ja, aber also ich finde es auch top. Ich kann da, wir sind ja auch sehr nah dran, muss man sagen. Also der Kommentar von Wilma dazu war von meiner Freundin, die meinte, endlich mal ein normales Leute-Trikot. Endlich mal ein Trikot, was man auch fahren würde beim Fahrradfahren. Mhm. Und das ist ja eigentlich so das, was man, glaube ich, so ein bisschen schaffen will auch als Fahrradteam.
Aber dann finde ich wiederum, dass Vini Fantini, wie auch immer die jetzt gerade mal wieder heißen, die italienische Pro-Team.
Toskana.
Die gehen so weit oben drüber, also in die komplett andere Richtung, dass das schon wieder einfach cool ist, Mann. Das würde mir lieber, wenn ich es irgendwo in einem Techno-Club in Berlin sehen würde, das Trikot.
Ja, ich würde es auch fahren einfach.
Also nicht so richtig gekauft, sondern ich habe einfach einen ehemaligen Teamkollegen von mir angeschrieben, ob er mir nicht eins besorgen kann.
Ja, genau. Ich hab tatsächlich auch Kontakte jetzt dahin. Ich kann auch mal eins bestellen.
Ich finde es tatsächlich, ist schon wieder so viel, das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ist, glaube ich, nicht bewusst gemacht, sondern halt.
Ja. Wie wir müssen uns überlegen, wie wir das ein bisschen sichtbar machen für unsere Hörer. Also vielleicht machen wir ein paar Reposts die nächsten Tage von den Trikots, über die wir jetzt hier reden. Ich denke, das Jayco-Trikot hat jeder auf dem Schirm, aber wie dieses Toskana-Cycling-Trikot aussieht, weiß, glaube ich, so gut wie keiner.
Nee.
Ja, EF, stabile Bank, ne? Jetzt auch nicht ihr eigenes Design nicht neu erfunden, aber kann man schon tragen.
Ich würde mir wünschen, dass bei Canyon Swam mal was Neues kommt. Das ist irgendwie so seit Jahren immer so die gleiche Richtung, ne?
Selber Vibe. Ja, wie EF eigentlich auch.
Ja,
so, ne?
Also auch, ja, stimmt schon. Ja.
Es ist gut.
Safe. Ja, auf jeden Fall.
Safe Nummer. Auch im neuen Jahr. Aber ja, als Vorreiter könnte man sich auch mal neu erfinden.
Und ist
Lidl Trek auch fast nicht verändert
ist
eigentlich.
Ist Alpecin de Koenig, hätte ich mal Philipp fragen müssen, ob die weiterhin Jeans sind oder ob die. Weil ich glaube, die.
Ja, hat man noch nichts gesehen. Hat man
noch nichts gesehen.
Die gucken ja auch, dass sie Geld sparen, ne? Also ich glaube, die versuchen dann immer schon so. einfach dann.
Nee, ich weiß nicht, ob die nicht noch was ganz anderes bringen. Weil die. Ich habe auch noch keinen von den Fahrern mit dem neuen Trikot gesehen. Ja, soweit ich weiß, haben die auch noch keine neuen Sachen bekommen.
Ja, vielleicht gibt es einfach keine neuen Sachen.
Doch, klar, es haben sich ja Sponsoren geändert. Also
haben sie
wird
ja
schon irgendwie neue.
Ach stimmt, die haben
geben.
Pirelli jetzt, ne? Als Sponsor.
Oha.
Ja.
Echt?
Ja, habe ich heute gesehen. Also ich wusste schon seit ein paar Monaten, weil ich mit Pirelli immer in Kontakt war, aber die haben die unter Vertrag genommen.
Sind die SRAM gefahren vorher?
Nee.
Fahren die jetzt SRAM?
Pirelli hat nichts mit SRAM zu tun.
Ah, dachte ich.
Nee, das hat nichts miteinander zu tun.
Ja, ich habe euch gerade mal den Post durchgeschickt. Bora, leider Red Bull, Bora, Hansgrohe. Es ist irgendwie okay, aber es ist auch extrem langweilig.
Ich finde die EF gar nicht so cool, muss ich sagen. Das hat irgendwie so, ja, weiß ich nicht, also kickt mir nicht.
Ich finde halt bei EF immer das amerikanische Meistertrikot absolut unschlagbar.
Ja, aber es generell, dass ja auch Brandon Rhodes, der amerikanische Gravelmeister ist, das Rad und Kit, was er hat, ist halt einfach schon mega geil. Und der Rest ist halt so Radsporttrikot, ne? Also da kannst du halt, also was ich wirklich in der Gesamtkomposition echt mega, also wirklich nicht gut finde, ist XDS Astana. Auch dieses Fahrrad mit diesem normalen Vorbau, der da oben drauf ist, das sieht einfach nach China aus. Sieht nach Alibaba aus. So, das ist halt echt das so optisch nicht so geil. Und dann die Fotos, die gemacht habe vor irgendeinem Tempel oder irgendeinem was weiß ich, was es da im Hintergrund war, irgendeinem
Paul, jetzt pass aber mal auf hier, was du sagst.
Nee, warum?
Was? Ja? So, irgendeinem Tempel, Moschee, was denn jetzt? Also.
Nee, ja, aber irgendwas in die Richtung war das. Ich weiß nicht, in welchem Land die das gemacht haben, vielleicht in Kasachstan, die Fotos, wo dann.
Vermutlich.
Wo dann ja, glaube ich, ein Rad für alle Fahrer genommen wurde, egal wie groß sie sind. Ich habe Max Kanter mit dem Rad gesehen und ich hoffe, dass das nicht seine Rahmengröße war, weil das sah irgendwie nicht passend aus. Da hat er das Bein so kaum auf den Boden gekriegt, so ungefähr. Das war dann schon witzig. So. Und da finde ich das auch mal krass, wie wenig Teams sich Mühe geben.
Die denken ja alle, dass sie sich Mühe geben, aber.
Dass sie es nicht besser hinkriegen, ist überraschend. Mhm. Oder nicht mehr Wert darauf legen.
Ja, oder halt nicht,
weil ich meine, Budget.
Nicht Leute beauftragen, die irgendwie.
Es kostet ja trotzdem Geld. Also die,
ja.
Also, ne, also es ist, ne,
aber
also,
dass sie den Gegenwert davon nicht erkennen. In 2025 ist halt schon nach wie vor erstaunlich, sagen wir mal so.
Ich habe noch einen Major Downgrade und ich habe noch einen Highlight. Downgrade, finde ich, ist Intermarché. Das war einfach vorher, hat das wenigstens diesen schrottig-belgischen Vibe mit drin. Und jetzt ist es irgendwie so, irgendwie nichts. Das gewisse Nichts hat dieses Trikot für mich, auch wenn es komplett voll ist mit Sponsoren. Und Highlight, und da kommen wir vielleicht jetzt gleich zum nächsten Thema, ist auf jeden Fall nochmal das FDJ-Trikot. Weil es ist zwar Classic Radsport und nicht jetzt so ein Trikot, was auch normale Leute tragen würden, aber es ist schon irgendwie so die Farbgebung und finde ich schon extrem professionell und sieht absolut stimmig aus und sieht viel wertiger aus als vorher. Und da kommen wir jetzt vielleicht zum Thema dann.
Von welchem FDJ sprichst du jetzt?
Von dem Frauen-Jersey.
FDJ.
Okay.
Ich finde da, ja genau, also da auch die ganze, die haben zum Beispiel, finde ich, ich weiß nicht, wie viel Budget die natürlich hatten für solche Produktionen, aber die haben versucht, das anders, also cooler zu machen, moderner. Nicht cooler, sondern einfach moderner zu gestalten. Eher so Richtung Modeshootings als hier, wir sind ein Radteam-Shooting. So. Das fand ich auch gut. Ja.
Und da jetzt nicht für die Radtrikots, aber News, die uns wahrscheinlich interessiert hat, ist, Demi Vollering bringt Nike als Sponsor im Team mit. Erstmal nur für Casual-Klamotten, aber ist halt für Radsportverhältnisse schon ganz nice. Sportmarketing.
Ja, da, ich glaube, Andi wollte auch mal eine Erfahrung bringen, wie viel die da wirklich involviert sind. Aber.
Habe ich aber nicht.
Ja, hast du nicht. Aber wie auch immer, also ich meine, das war auf jeden Fall auch von Nike ein Announcement mit dazu. Also das
Nike.
Weiß ich, Nike?
Sorry.
Ja. Ist es Porsche oder Porsche?
Ich würde sagen Porsche. Das ist ein deutsches Unternehmen, ne?
Ja, aber ist dann. Aber Nike, ist Nike eine deutsche Aussprache und Nike die englische oder was? Jetzt, yes. Es ist die ernsthafte Frage.
Ja.
Ja? Ich weiß es nicht.
Also Nike ist die falsche Aussprache. Aber ich wurde da auch sehr hart korrigiert in Vergangenheit, deswegen kann ich dir das jetzt sagen.
Okay. Freut mich ja, dass du das auch nicht perfekt gemacht hast.
Ich war lange Team Nike.
Okay, Nike. Und ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Wir hatten es ja schon öfters gesagt. Ich glaube, das kann so ein bisschen das Ding nochmal in eine andere Richtung drehen. Weil allein schon während der Olympischen Spiele, ne, hing sie halt Demi Vollering riesengroß auf Plakaten in Paris. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass das im Radsport so der Fall war. Das war vielleicht mal mit Mark Cavendish so ein bisschen, aber davor eigentlich nur mit Lance, als er bei Nike war, wo die auch viel Kampagnen gemacht haben mit ihm.
Ja, so ein paar Transfermarkt-News hatte ich mir eigentlich noch hier aufgeschrieben, die schon super alt sind mittlerweile natürlich. Nachdem wir unsere letzte Folge in 24 aufgenommen haben, kam eigentlich erst so dieses Announcement, dass Maxim van Gils bei Red Bull Bora dann unter Vertrag geht. Das war vorher noch nicht so ganz klar. Eiking ist zu Tietema gegangen, das habe ich irgendwie auch verpasst. So, der war auch mal irgendwie so ein bisschen Hype und ist es jetzt nicht mehr, Christian Eiking. Marc Padun hat aufgehört mit Radfahren. Der war auch vor nicht allzu langer Zeit mal so ein bisschen Hype.
Das ist echt,
Retirement bekannt gegeben.
Das ist echt eine krasse Geschichte auf jeden Fall. Ey,
der Typ. Absolut. Also es gibt irgendwie so eine, ich weiß, war das eine Dauphiné, die er
Dauphiné-Etappe, glaube ich, war das
gewinnt.
Zwei,
ja.
Oder?
Oder zwei, ja stimmt, zwei.
Oder sogar GC?
Nee, GC hat er nicht gewonnen.
GC wird der Zweiter, glaube ich, oder so, ne?
Ich glaube, es ist sogar noch ein Jahr gewesen, wo Max Schachmann GC gewinnt, kann das sein?
Nee, das ist ja Nizza.
Ach stimmt, das ist Nizza, ja. Okay.
Danach irgendwie so mega krasses Potenzial bei Marc Padun vermutet von Jonathan Waters. Ist dann nicht so ganz aufgegangen, der Plan.
Und bei beiden nicht, ne? Retirement. Hiking war ja davor auch bei EF.
Ja, stimmt, genau. Zwei Geschichten, die nicht outgeworked haben in Radsport, Profi-Radsport, aus Zitat, Gründen, die wir jetzt nicht ganz...
Zitat über Marc Padun von einem ehemaligen Teammanager von ihm. Überragende Hardware, aber die Software funktioniert nicht. Aber, schade eigentlich, dass da Radsportteams noch nicht alle so die Ressourcen haben, solche Fahrer halt auch dementsprechend unterstützen zu können. Mhm. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass da mehr noch in Zukunft passiert in der Hinsicht. Ne?
Ich frage mich da manchmal auch, ob das von Team überhaupt gewollt ist oder ob die sich sagen, okay, dann tauschen wir halt aus.
Ja,
zu viel Arbeit.
Also so haben sie es ja bisher gemacht. Ne? Also jeder, der irgendwie nicht performt hat, aus welchen Gründen auch immer, wird ausgetauscht. Ne? Das gehört auch mit dazu, aber ich denke ja, dass sich das oftmals auch lohnen könnte, einen Fahrer da noch mehr zu unterstützen. Also Jonas Vingegaard ist auch ein gutes Beispiel dafür. Hatte ja auch lange Zeit eher psychische Probleme, also psychische Probleme ist jetzt vielleicht schon zu krass, aber da eher Schwierigkeiten als jetzt auf einem physischen Level. Und was da mit entsprechender Unterstützung raus geworden ist, sehen wir ja. Ne? Also und so wie Marc Padun da bei der besagten Dauphiné alles montiert hat, hätte sich das da ja vielleicht auch gelohnt. Aber ich habe da auch zu wenig Informationen, was da jetzt genau das Problem war.
Ich glaube, da haben gerade wir auch so keinen Kontakt, der da wirklich nah dran ist, leider. Und dann gibt es noch ein Mysterium. Vielleicht weißt du irgendwas, Andi. Caleb Ewan taucht nicht auf der Meldeliste von Jayco auf für nächstes Jahr. Und keiner weiß was. Also zumindest habe ich nichts gelesen.
Also ich habe jetzt auch nicht so richtig was gehört. Ich habe mich nur dran erinnert, dass mir irgendjemand mal erzählt hat, dass Caleb Ewan ziemlich vorteilhaft geheiratet hat. Und also hat der auch selber wahrscheinlich sehr, sehr gut verdient in seiner Karriere, aber auch wirklich gar keinen finanziellen Stress mehr haben sollte in seinem Leben mit dieser Hochzeit. Mhm. Und da so ein bisschen vielleicht auch die Luft raus war oder eher nochmal so Bock, vielleicht was anderes zu machen. Das ist aber jetzt allerdings schon eine Zeit lang her und ja, seitdem habe ich eigentlich auch nichts mehr gehört, aber vielleicht ist das könnte das ein Grund sein, warum er da jetzt irgendwie nicht mehr auftaucht. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er wirklich jetzt seine Karriere beendet. Also ich erwarte da jetzt keinen Last-Minute-Wechsel zumindest. Und da habe ich aber auch, wie gesagt, nichts gehört. Ich fahre jetzt beziehungsweise fliege morgen nochmal zu ein paar Teamcamps in der Nähe von Kalpe. Vielleicht bringe ich für nächste Woche ein paar Gerüchte mit.
Ja, also ich kann ja schon mal eins pflanzen. Es ist mir gerade in dieser Sekunde eingefallen. Ich glaube, Jayco hat einen Platz frei. Vielleicht kommt ja Jack Burke.
Ja, also da gibt noch ein paar Teams, die einen Platz frei hätten, ne?
Ja.
Aber auch da nichts, keine Ahnung. Also ich hätte, ganz ehrlich, hättest du das nicht aufgeschrieben, hätte ich von Caleb Ewans Abwesenheit noch nichts mitbekommen. Also
ja,
für mich war der auch schon letztes Jahr abwesend, oder?
Ja, stimmt. Ja, wer wieder anwesend ist, für mich auf jeden Fall, ist Quinn Simmons. So, von dem hat man sich letztes Jahr auch mal gedacht, so wo ist der eigentlich? Hat irgendwie nach dem Sturz und Tod von Gino Mäder, glaube ich, mal relativ hart gestruggelt selbst. Und ist da so gut wie keine Rennen mehr gefahren. Zumindest hatte ich das so mitbekommen. von Leuten da, die halbwegs in seiner Umgebung waren. Und jetzt ist er A, auf Instagram wieder ein bisschen aktiver, B, habe ich den auch bei Strava und das ist richtig, richtig heftig, was der macht. Das ist wirklich, wer sich das mal angucken will, der wird Quinn Simmons auf Strava nicht finden, aber der kann sich jetzt mal, der kann mal dem Synonym Ricky Bobby folgen. Ricky Bobby, König der Rennfahrer, ein grandioser Film. Und das ist das Pseudonym von Quinn Simmons auf Strava. Und der macht im Moment nur, weiß ich nicht, über 1000 Kilometer Wochen oder 900 Kilometer Wochen jede Woche. Und aber auch so mit 37er Schnitt und mit 300er Durchschnitt Watt auf 6 Stunden. Ich bin gespannt, was da im Frühjahr kommt.
Es ist jetzt aber auch nichts Neues bei dir, ne? Der hat schon immer so kranke Zahlen einfach da bei Strava. Also so eine richtige Analyse davon habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber so von den Fahrzeiten geht es tatsächlich noch, aber er fährt halt echt super, ist schnell unterwegs da, wo er wohnt, ne? Also so ein 38er Schnitt im Training, kommst du dann halt bei 7 Stunden Fahrzeit auf eine gute Gesamtdistanz, ne?
Ich weiß nicht, was sagt ihr denn so? Was ist denn so normal jetzt zu der Zeit für einen World Tour Fahrer an Stunden in der Woche zu trainieren?
Das kommt natürlich komplett drauf an, welche Saison-Highlights geplant sind, ne? Also ich denke mal, Leute, die jetzt bei der Tour Down Under, die jetzt losgeht am Wochenende, am Start sind, haben
jetzt nicht mehr so viel.
Dezember schon anders trainiert oder im Januar. Mhm. Ja, und dann auch ein bisschen so, was du brauchst. Also ich weiß nicht, ob er es braucht. Auf irgendeine Art und Weise scheint das ja schon zu brauchen, sonst würde er es nicht machen, ne?
Ja, also hier die aber letzte Fahrt.
Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, ne? Ob es ab einem gewissen Umfang gar keinen Sinn mehr macht. Und dann ist vielleicht mehr noch ein mentaler Aspekt als jetzt wirklich ein physiologischer. Weißt du, wenn du denkst, du hast alles gemacht, was geht, dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen bei den Rennen. Keine Ahnung, ob sonst so Fahrten sinnvoll sind. Das müsste vielleicht mal irgendein oder ein paar Coaches können ja mal da ihre Meinung zu äußern.
Ich gehe nur mal hier in Samstag, ist das Samstag rein bei ihm, 262 Kilometer in exakt 7 Stunden, 37,4er Schnitt und 294 Watt im Schnitt, nicht normalized. Alright, let's go. Und davon gibt es einige Fahrten und eigentlich ist jetzt jede Woche so roundabout irgendwie knapp 30 Stunden.
Was wiegt denn der?
Ja, der wird jetzt nicht ganz so leicht sein.
Pro Cycling Stats steht auf jeden Fall zu wenig, glaube ich. Da steht 72 Kilo.
Und wo wohnt der?
In Texas.
Was für eine Frage, Paul.
Tucson, Texas.
Tucson ist nicht Texas.
Ja, jetzt so 7 Stunden mit ein bisschen Druck auf dem Pedal um die Jahreszeit ist jetzt nicht außergewöhnlich, ne? Aber
Tucson,
es ist
Arizona,
ja bei ihm schon relativ oft, dass er mal so eine Fahrt hinlegt.
Boah, ich kenne da, glaube ich, ich weiß nicht, ob. Ich glaube, im Gravel-Bereich Keegan Swenson und so und Russell Fitzgerald, die sind da auch in der Ecke. Und die eiern auch immer so harte Wochen. Also so große Wochen. Ich glaube, die trainieren auch öfters mal zusammen mit ihm. Da scheint so eine ganze Gang zu sein. Aber du kommst auch ganz schnell auf so lange Distanzen, weil du, also wenn du irgendeine Abbiegung fahren willst, musst du halt auch weit fahren.
Hm. Ja, ja. Also die Strecken, die er fährt, sind eigentlich auch fast immer die gleichen. Ja. Aber er scheint ja auch schon irgendwie nach irgendeiner Vorgabe zu trainieren. Weil ich habe mir das zumindest habe ich mir das angeguckt, dass er da wirklich, ne, auch wenn er irgendwie mal einen längeren Anstieg fährt, da eigentlich immer in seiner Zone 2 bleibt. Man kann aber wirklich auch alle, also er lädt ja alles hoch, ne, Herzfrequenz und so weiter. Also,
ja, in der Fahrt ist er auf jeden Fall nicht in der Zone 2 geblieben. Es geht bis 194er Herzfrequenz, diese Fahrt.
Ja,
ist klein bis er auf jeden Fall relativ all out gefahren. Egal. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob wir den mal wieder rasieren sehen. Ein Hörer-Request, der uns über Instagram erreicht hat, war noch, dass wir einmal vielleicht kurz über Gianni Savio reden sollen oder unsere Kenntnisstand der Arme. Rest in Peace ist nämlich gestorben in unserer Pause. ich glaube, er war auch gar nicht so alt, nur ein paar und 60, aber ein Protagonist des italienischen Radsports und ein, ja, wie soll man es sagen, guter Scout. Ich glaube, der, also grundsätzlich Teammanager, ne? Und unter anderem Entdecker von Egan Bernal, oder? Andi, weißt du es?
Also ich will jetzt, ich kenne den Typen nicht, ne? Hm. Und ich will jetzt auch posthum da nicht irgendwie jemanden schlecht reden, aber ich würde mal behaupten, dass der so fragwürdige Machenschaften im Radsport hatte, wo ich jetzt nicht traurig bin, dass die vielleicht da jetzt nicht mehr passieren. Also ist jetzt, glaube ich, kein Zufall, relativ viele Fahrer aus Südamerika ich glaube, die ersten 4 Jahresverträge im Radsport, die sind in diesem Team entstanden. Ne? Also man hat eigentlich immer Fahrer aus den Junior, also in die U23-Klasse übernommen, 4 Jahresverträge gegeben und die dann auf irgendwie mysteriöse Weise sind die frühzeitig aus dem Vertrag rausgekauft worden. Auch alles meistens mit dem gleichen Agenten, der damit involviert war. Also alles ein bisschen dubios. Ja, gab auch einen öffentlichen Prozess, also zumindest mal, ich weiß gar nicht, also vor welchem Gericht, weiß ich jetzt gar nicht, aber es gab auf jeden Fall mal ein Problem, dass Fahrer dazu gezwungen wurden zu bezahlen, ne? Also pay to ride oder so war das, unter dem Motto fand das statt. Also man konnte, wenn man einen gewissen Betrag dazu beiträgt zum Team-Sponsoring, ja, da konntest du dir da eine Lizenz lösen. Ja, man hat da zumindest mal alle bestehenden UCI-Regeln umgangen, was Mindestgehalt etc. angeht, und letztendlich Geld von Fahrern genommen, dass sie im Team fahren durften oder fahren konnten. Und ja, unter anderem Egan Bernal ist da auf jeden Fall durchgegangen. Noch ein paar andere bestimmt auch, die ich jetzt nicht so auf Anhieb sagen kann. Aber mit Sicherheit waren das keine fairen Absprachen, Verträge, wie auch immer, was da gelaufen ist. Ja, so ein paar Jahre hat er damit wahrscheinlich gutes Geld verdient, sagen wir mal so, auf Kosten anderer.
Ich meine, vielleicht, oder war nicht sogar Isaac Del Toro der Letzte?
Nee, der kam direkt aus einem anderen Team. Ja.
Und er kam aus dem mexikanischen Team, ne, glaube ich.
Ja.
Na gut. Wir haben noch 2 Punkte auf der Liste. One Cycling und Grüße aus Australien. Was wünscht ihr euch zuerst?
Ja, One Cycling. Andreas Stauff jetzt ist kommt.
Andreas Stauff hat ein Referat ja, vorbereitet. Genau,
ich habe ein Referat eine Stunde. Mit ChatGPT. Ja, ist ein interessantes Thema, ein bisschen größer auch. Aber ja, ich finde, wir sollten mal anfangen, darüber zu sprechen, weil es kann gut sein, dass das uns in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter begleitet. Und deswegen würde ich erstmal ganz kurz erklären, was es eigentlich ist und wer dahinter steckt. Also man kann sagen, dass eine Initiative oder ein Projekt, das vor ja gut 2 Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen worden ist von unter anderem Richard Plügge, das ist der Teamchef von Wismar Liesebike. Und das soll eigentlich das Wirtschaftsmodell des Profi-Radsports reformieren. Also man will den Sport ein bisschen attraktiver gestalten, zugänglicher machen, natürlich mehr Zuschauer ansprechen, unter anderem mit einer Neugestaltung des Rennplans. Also da gibt es verschiedene Ansätze.
Um da nochmal weiter auszuholen, grundsätzlich problematisch im Moment ist, dass die Teams wenig eigenes Geld generieren können, weil
genau, das
große Veranstalter wie also die...
Also eigentlich hört man sich ja ein Referat bis zum Ende an. Und
okay,
dann,
ja, ich also nur ergänzend...
Da gibt es verschiedene Sachen, die da wahrscheinlich geplant sind. Ne? Man will so ein bisschen die TV-Übertragung überarbeiten und so weiter. Auch alles Sachen, die wir hier schon besprochen haben, ne? Oder auch schon andere mal vorgeschlagen haben. Also ich zum Beispiel hat Rafa vor einigen Jahren auch diese Roadmap rausgegeben, was in deren Meinung oder beziehungsweise haben Leute beauftragt, ne? Mal ein Konzept zu erstellen, was der Radsport eigentlich ändern müsste, um eben populärer noch zu werden oder die Popularität zu steigern. Also alles so gesehen keine neuen Ideen, aber man hat sich da jetzt mit verschiedenen Leuten zusammengetan. Unter anderem ist noch die Vorsitzende von EF Education First, also von EasyPost, von dem Team, Mia Norman ist das, nämlich der Jonathan Waters ist halt nur noch der Teammanager und nicht mehr der Inhaber. Dann ist noch eine interessante Person dabei, und zwar Bessel Koch, wird wahrscheinlich den meisten Leuten nichts sagen, ist aber auch Vorsitzender bei Sudal Quickstep, hat auch mit, glaube ich, dem Swift-Überweisungssystem ganz gutes Geld verdient und ist richtig involviert im Schachsport, interessanterweise. Und hat da auch schon so ein paar, letztendlich auch schon so eine ähnliche Organisation, nur halt im Schachsport gegründet, die sich auch so ein bisschen als Gegenbewegung da positioniert hat zur bestehenden, was auch immer, Schachorganisation, die es so gibt. Ich kenne mich da nicht aus. Und dem ganzen Projekt haben sich mittlerweile auch schon ein paar Teams angeschlossen. Also mit dabei sind Safe, Wismar Liese Bike, Ineos, Little Track ist dabei, Red Bull, Bora Hansgrohe, Sudal Quickstep, eben EF Education First, EF Education Easy Post, also die ständig wechselnden Namen machen auch mir zu schaffen. Picnic Post NL ist dabei, ehemals DSM Firmenich. Und man sagt auch, dass noch ein paar andere Teams da jetzt eigentlich relativ, oder sich dem Projekt wieder mehr annähern. Ausnahmen bilden aktuell tatsächlich Jaco Alula und die vier französischen World Tour Teams. Und dazu kommt eigentlich noch die, was ist da, auch eine Organisation Velon, ne, die kennt man vielleicht von diesen Onboard-Bildern aus den Rennen, die haben die Rechte daran, das ist, glaube ich, dann ganz interessant für dieses Projekt insgesamt. Und einige Rennveranstalter sind auch schon mit an Bord, also ganz vorne dran die Organisation der Flandern-Rundfahrt und ein paar anderen belgischen Eintagesrennen, also Flanders Classics heißt das Unternehmen, und auch die Veranstalter der Tour de Suisse sollen dabei sein. Ja, also man kann sich jetzt so ein bisschen vorstellen, wer da die Player sind. Warum will man das Ganze machen, wie du eben schon angesprochen hast, Basti? Aktuell ist natürlich so, dass Teams nur die Einnahme durch Sponsoren haben. Ja, also man hat da eine völlige Abhängigkeit gegenüber den Sponsoren, beziehungsweise setzt sich das ja auch meistens das Budget so zusammen, dass man ein oder zwei ziemlich große Sponsoren hat, die eben das meiste Geld geben. Und wenn da einer mal den Stecker zieht, ist dann halt auch ganz schnell mit dem Team vorbei. Das hat man ja in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen. Ist eigentlich so ein dauerndes Thema im Radsport. Also aktuelle Modell, wie der Sport so funktioniert, ist ja auch schon Jahrzehnte alt. Also da hat sich ja eigentlich nicht viel getan. Und dazu kommen eigentlich nur vereinzelt Startgelder bei den großen Rennen, aber das ist eigentlich zu vernachlässigen. Also das ist nicht mal kostendeckend. Und das ist eigentlich so, wie sich so ein Radteam finanziert. In anderen Sportarten ist das anders. Ne, da werden zum Beispiel TV-Gelder aufgeteilt und das zum Beispiel gibt es im Radsport noch gar nicht. Und da muss man sagen, ist vor allem die ASO, also das Unternehmen, was die Tour de France unter anderem organisiert, mittlerweile auch die Vuelta, dass die sagen zwar immer, es kommt gar nicht so viel bei rum, also wir verdienen damit auch nicht so viel Geld, aber man weiß es auch nicht so genau und die natürlich ist die Tour de France, sage ich mal, so groß im Sport, also fast die gesamte Aufmerksamkeit und auch der kommerzielle Wert des Radsports wird eigentlich durch die Tour de France repräsentiert und dementsprechend groß ist der Einfluss oder auch die Macht von der ASO im Radsport und die haben sich zum Beispiel meiner Meinung nach auch zu lange darauf ausgeruht und nicht vielleicht so ein bisschen vorausschauend da agiert, um da mal so ein bisschen ja einfach auch zu reformieren. Ja. Dementsprechend ist die Frustration auf der anderen Seite groß bei den Teammanagern. Gab in den vergangenen Jahren ja immer wieder Leute, die das angesprochen haben, dass man da dran arbeiten sollte gemeinsam. Und jetzt kommt eigentlich der interessante Aspekt dazu. Man hat anscheinend nach Investoren dafür gesucht und scheinbar auch welche gefunden. Zumindest gab es mehrere Interessenten. Und so wie man jetzt aus den Nachrichten lesen kann, scheint es sehr wahrscheinlich, dass ein Teil, also man kann sagen, die Sportabteilung vom saudi-arabischen Staatsfonds, die nennt sich SURJ Sports Investment, ungefähr 300 Millionen in das Projekt investieren soll. Man weiß jetzt nicht, wie viele Anteile sie damit übernehmen, aber der Fonds ist auf jeden Fall schon sehr weit im Sport investiert, also im Fußball, vor allem Golf. Ja, also LIV Golf ist vielleicht manchen hier ein Begriff.
Ja, ich glaube, das war vor ein paar Jahren schon mal irgendwie so ein Thema, wo auch viele nicht so genau wussten, in welche Richtung das dann geht. Aber ich glaube, ich bin da gar nicht drin in dem Golfsport, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile relativ etabliert, ne?
Ja, also das ist auf jeden Fall eine eigenständige Serie, also Wettkampfserie. Ja. Also ich bin jetzt auch im Golfsport nicht so heimisch, dass ich da mehr zu sagen kann, aber er hat sich auf jeden Fall etabliert und nähert sich auch, glaube ich, wieder ein bisschen an jetzt PTA Tour, das war PGA. Genau, das war halt das vorher bestehende Modell und
Im Radsport bisher unvorstellbar sowas.
Ja, genau. Also eigentlich unvorstellbar, weil man immer davon ausgehen konnte, die ASO schiebt da einen Riegel vor. Ja, also
die Tour de France ist die Tour de France und
wenn du da nicht mitfährst, gehört der ASO, ja, hast du eigentlich deinen Sponsoren gegenüber kaum mehr einen Wert. Ja? Es gab ja Leute, die das mal ausprobieren wollten. Also ich kann mich dran erinnern, Oleg Tinkoff zum Beispiel, der damals von Tinkoff Saxo Bank, ich weiß auch gar nicht, wie das Team jetzt so genau hieß.
Saxo Tinkoff irgendwann.
Inhaber war und der gesagt hat, ja gut, mir ist es letztendlich scheißegal, ob wir da mitfahren oder nicht. Ich will es jetzt mal gerne ausprobieren, aber ist keiner mitgezogen, ne? Weil nicht jedes Team wurde damals von einem euphorischen Milliardär finanziert und war darauf angewiesen, den Sponsorenverträgen nachzukommen. Ja, also das ist auf jeden Fall gerade der Punkt. Man kommt jetzt auch eigentlich nur darauf, dass das vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten announced wird, weil der CEO letztendlich von diesem Investmentfonds angekündigt hat, dass jetzt lange Gespräche erfolgreich verlaufen sind und man in der nächsten Zeit eben damit an die Öffentlichkeit gehen würde. Und man vermutet jetzt einfach, dass diese ganzen Gerüchte, die es da über das Projekt schon gab, sich bewahrheiten und eben dieser Fonds mit einer großen Summe da investiert und ja, es dann quasi Fahrt aufnehmen wird. Was dann genau passiert, weiß man nicht so genau. Also ich habe schon angedeutet, man will den Rennkalender neu ausarbeiten. Einfach zum Beispiel das, ne, jetzt gerade viele Rennen ja noch parallel laufen, zumindest auf World-Tour-Niveau. Das will man irgendwie strecken, dass man halt öfter die großen Stars des Radsports in einem Rennen hat. Ja, also da verspricht man sich halt mehr Aufmerksamkeit, auch ein leichteres Verständnis für neue Fans. Ne? Also jetzt mal durch so einen Rennkalender durchzublicken, ist ja schon relativ kompliziert. Das war zum Beispiel auch ein Vorschlag, den die Nachforschenden im Auftrag von Rafa damals gemacht haben, also diesen Rennkalender zu entzerren, die großen Rennen halt nicht mehr gleichzeitig stattfinden zu lassen und so dann eben auch, ne, dass man als Fan das ganze Jahr über das leichter verfolgen kann. Es gibt natürlich dann auch die Idee, den Sport mehr zu kommerzialisieren. Also aktuell ist es ja so, dass man sich eigentlich bei fast jedem Radrennen irgendwo an die Strecke stellen kann und das Rennen sehen kann. Es gibt schon Beispiele, wo es anders läuft. Also die Flandern-Rundfahrt hat irgendwann die Streckenführung so geändert, dass man einen Rundkurs mehrfach fährt. Also speziell bei der Flandern-Rundfahrt fährt man jetzt dreimal glaube ich, den Quaremont, an dem große Tribünen stehen, wo Eintritt genommen wird, also wo das Ganze mit Catering und so weiter, ist auch relativ teuer, glaube ich, da einen Platz zu bekommen. Aber man letztendlich kommerzialisiert man die Veranstaltungsstätte des Radrennens, wie es halt in anderen Sportarten ganz normal ist. Also wer ins Fußballstadion geht, ja, der zahlt Eintritt, der isst, trinkt was vor Ort, das alles sind Einnahmen für den Club oder den Betreiber des Stadions. Ja, das gibt es ja auch noch teilweise Unterschiede.
Da habe ich doch auch gelesen, apropos Flandern-Rundfahrt, dass da der Veranstalter auch relativ nahe sich Flanders Classics sich schon gegenüber diesem One-Cycling-Projekt kooperativ geäußert hat.
Ja, genau. Also der Vorsitzende von Flanders Classics, Thomas van den Spiegel, ganz interessanter Typ, ist irgendwie ehemaliger Basketballspieler, 2 Meter, also riesig, ja, also weit über 2 Meter groß, fährt das größte Rennrad, was ich jemals gesehen habe, also wahrscheinlich Rahmengröße 74 oder sowas. Also der hat wirklich 28 Zoll Laufräder drin, sieht aus wie 24 Zoll, ne? Also ja. Das, der fällt auf jeden Fall auf und ja, letztendlich, ne, hat er ja mit seiner neuen Flandern-Rundfahrt, kann man ja sagen, dieses Modell ja schon etabliert. Und auch nur so, muss man sagen, funktioniert das heute. Ne? Also die alte Flandern-Rundfahrt mit von A nach B und Start und Ziel war halt einfach nicht tragbar. Und die waren da auch, man muss sagen, eigentlich relativ transparent, so was da sich geändert hat, wie sie Einnahmen da jetzt generieren und wie sich das ganze Rennen jetzt finanzieren kann. Und ja, man hat das jetzt noch nicht so oft letztendlich bei anderen regelmäßig stattfindenden Rennen gesehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Zukunft dann ja vielleicht mehr Rennen in der Art geben könnte. Ja, also man konnte jetzt irgendwie in den Berichten, die es jetzt dazu neulich gab, auch schon lesen, dass anscheinend für 2026 einige neue Rennen angemeldet worden sind. Weiß man jetzt nicht, ob das schon irgendwie von One Cycling initiiert ist. Dieses Jahr gibt es ja zum Beispiel schon ein neues Rennen in Kopenhagen, also ein neues World Tour Rennen. Und vielleicht kommen da noch ein paar dazu. Ja.
Praktische Frage, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber so das mit den TV-Rechten ist ja immer ein super strittiger Punkt gewesen. Dass die ISO zum Beispiel die halt einfach verkauft hat, die Teams da nichts dran ändern können und so weiter. Wenn jetzt ein Veranstalter wie Flanders Classic sagt, okay, ich arbeite mit One Cycling zusammen und das wird geöffnet, ist dann mehr möglich, was Filmen angeht. Das, was Velon jetzt zum Beispiel schon länger macht mit den On-Bike-Kameras und andere Perspektiven aus dem Feld. B, ist das Rennen dann vielleicht nicht mehr auf relativ günstigen Streaming-Plattformen sichtbar, beziehungsweise auf Eurosport, sondern eben nur über einen teureren Pay-TV-Anbieter eventuell?
Könnte sein, ja. Also wie das letztendlich ausgestrahlt wird, ist dann halt die Frage, ne? An wen werden die Bildrechte verkauft, ja? Also an Öffentlich-Rechtlichen hier in Deutschland, wollen die Flandern-Rundfahrt zeigen? Ja, also nur mal als Beispiel. Oder halt, ne, geht's an private Sender. Hier an der Stelle kann man nur sagen, also GCN Plus damals, das war schon super. Ne? Man konnte tatsächlich relativ günstig auch fast alle Rennen sehen. Also dazu weiß man noch nichts. Das wird wahrscheinlich dann so in den nächsten Schritten passieren, wie man das Ganze machen will. Ja, auf jeden Fall denke ich mal, ist die Idee, das Ganze so groß werden zu lassen, dass eben eine Tour de France Teil davon sein will. Also, dass man den Spieß sozusagen umdreht. Dass man nicht jetzt unbedingt Teil der Tour de France sein will, sondern umgekehrt, die Tour de France will dann auch mit bei One Cycling dabei sein. Ja, also.
Gut, es gab schon mal einen Anlauf dafür, 2022.
Da gab es zum ersten Mal letztendlich so, ja, Nachrichten dazu.
Meetings,
ne?
Gespräche, mhm, darüber, genau.
Genau, also im Herbst 2022 sollen so die ersten Gespräche stattgefunden haben. Es soll jetzt vergangenen Herbst, also Herbst 2024, auch ein Treffen in Saudi-Arabien gegeben haben. Also das steht zumindest so in einem Artikel auf Escape Cycling. Und ja, also gerade stehen so die Zeichen, dass wirklich zu einem Invest von eben diesem Staatsfonds gekommen ist. Es gab auch andere Interessenten, also CVC Capital soll interessiert gewesen sein, auch ein Riesenfonds, weltweit einer der größten Private Equity Fonds. Also ja, kann auf jeden Fall sehr, sage ich mal, große Auswirkungen auf den Sport haben, so wie wir ihn heute kennen.
Also in dem Artikel stand das nicht. In seinem Podcast erzählt Johann Brunel, dass er das Gerücht, das wäre aber auch nur ein Gerücht, gehört hätte, dass RCS, der große italienische Veranstalter, sich auch schon kooperativ geäußert hätte dem Ganzen gegenüber. Und dann wäre zumindest eine der drei Grand Tours möglich. Also der Veranstalter macht natürlich die italienischen Rennen. Die ASO macht auch die Vuelta. Also das wäre der Konkurrenzveranstalter in diesem Moment. Hätte die zwei anderen Grand Tours, aber eine Grand Tour wäre dann theoretisch auch Teil der Serie. Mal sehen.
Ja, spannend. Also Interesse bekunden werden jetzt wahrscheinlich viele, die denken, okay, also entweder hoffen sich wirklich was davon oder wollen vielleicht auch erstmal einfach nur einen Teil davon abhaben. Mhm. Also in was da jetzt genau das Investment fließen soll, davon weiß man ja auch noch gar nichts. Also ich muss sagen, man hört auch, abgesehen von dem, was man in der Presse liest, tatsächlich sehr wenig über dieses Projekt. Also ich habe da außer den Presseberichten wirklich noch gar nichts zu gehört von anderer Seite aus. Man ist da ja auch recht verschlossen, was es angeht. Also die paar Leute, die da jetzt zitiert worden sind in dem Artikel auf Escape Cycling zum Beispiel, das waren, glaube ich, auch nur zwei Leute und die haben alle gesagt, ja, werden wir sehen, was in nächster Zeit passiert. Ne?
Ja, ich bin gespannt, vor allem ja auch gerade so, wenn du sagst, so, du hast jetzt noch nichts großartig aus irgendeiner Richtung gehört, so ist eigentlich ja auch für eure Klienten dann hinten raus auch super interessant, super spannend, wo, in welchem Team ist man, wo findet man statt?
Ja, also klar, ne, wenn da jetzt irgendwie was Neues dazukommt, das würde ja auch eine neue Dynamik im Sport bedeuten. Ne? Es entsteht ja auch irgendwo dann Druck, weil wer irgendwo investiert, der will ja auch was zurückhaben. Also da bin ich gespannt, wie das alles so unter einen Hut kommen soll. Die ASO will ja davon erstmal natürlich nichts wissen. Ja? Also die sagen, nee, machen wir nicht. Und die UCI zum Beispiel hat ja jetzt gesagt, ja, okay, wenn da einer investieren will, ist ja jetzt erstmal nicht schlecht. Wir sind dafür offen, aber klar ist, wir wollen entscheiden, wie es funktioniert. Ne? Also die wollen dem Ganzen schon, weiß ja, die Schirmherrschaft überstülpen. Sind da auch relativ selbstbewusst, was das angeht und sagen, ja, das wird keine separate Liga, sondern das wird irgendwie integriert. Da bin ich mal gespannt, weil man sagt ja auch immer so ein bisschen in der Szene, dass zum Beispiel der Präsident der UCI, David Lapartien, auch nur so ein verlängerter Arm der ASO ist. Ja, also deswegen, ja, wird auf jeden Fall spannend, wenn das denn jetzt der Fall sein sollte, dass dieses One-Cycling wirklich Form annimmt, kann das auf jeden Fall viel verändern. Ne? Und wir können gleich nochmal ein bisschen darüber reden, wo das Geld dann herkommt und ob das cool ist oder nicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass irgendwas im Sport passieren muss, weil wenn wir jetzt nicht mal nur 2-3 Jahre in die Zukunft schauen wollen, sondern vielleicht mal 10, muss man sagen, muss es grundlegend strukturelle Änderungen geben, weil gerade geht es dem Profisport vielleicht ganz gut, aber alles, was unterhalb des Profisports passiert, ist ja quasi schon fast gar nicht mehr existent. Ja, also alle Klassen unter der World Tour, selbst im Pro-Team-Bereich, ja, können sich, glaube ich, nur eine Handvoll Teams ernsthaft Profimannschaft nennen. Und von der Nachwuchs weltweit braucht man eigentlich gar nicht anfangen. Und ich hoffe, dass dann durch diese Reform da auch ein bisschen zurückfließen kann. Ja? Also je mehr Geld im Sport ist und auch dem Profisport sollte auch Interesse daran haben, dass der Unterbau letztendlich wieder gestärkt wird. Ja, deswegen hat auf jeden Fall Potenzial, viel, viel zu verändern, sagen wir mal so.
Ja, ich habe eigentlich auf jeden Fall nicht viel mehr dazu zu sagen, außer wir bleiben dran.
Ja, man kann ja auch jetzt auch noch nicht wirklich viel dazu sagen. Ja. Ne? Also
ich sehe auch, dass Paul noch nichts dazu sagen will.
Ja.
Insofern würde ich einfach sagen, wir kommen nach all der Fantasie mal wieder zum Abschluss auf was Praktisches. Und
also ich kann dazu eigentlich sonst nur noch sagen, ich würde mich natürlich freuen, wenn das Geld nicht aus Saudi-Arabien kommen würde.
Ja.
Da gibt es ja viele Gründe, warum das nicht so toll ist. Allerdings, ja, kommt halt auch von woanders anscheinend nichts oder ja, nicht so viel oder wie auch immer die Verhandlungen da gelaufen sind, wäre vielleicht mal, vielleicht kriegt man da ja irgendwann mal doch Informationen, ob sich da letztendlich dann nur mehr Geld durchgesetzt hat oder wirklich nur noch ein Interessent übrig geblieben ist. Ne? Das wäre auch schon mal interessant auf jeden Fall.
Nun denn, es steht das erste Women's World Tour und World Tour Rennen der Saison ins Haus. Und wie gesagt, kommen wir mal wieder zu was Greifbarem. Und zur Einleitung dessen spiele ich dann mal wieder ein paar kleine Grüße aus dem baldigen Peloton ab.
Ja, wir sind hier ziemlich gut in Australien angekommen. Extrem entspannt wie immer. Business Class Singapore Airlines ist natürlich schon geil, da kommt man deutlich besser an, als wenn du da jetzt irgendwie mit den Knien am Kinn Richtung Australien fliegst. Also es ist schon sehr, sehr gut alles organisiert vom Veranstalter hier. Das ist ein sehr, sehr motiviertes Team und die machen hier echt alles möglich. Dann hatten wir noch einen coolen Holiday-Trip auf Kangaroo Island. Das ist eine kleine Insel vor Adelaide hier, wo, wie der Name schon sagt, gefühlt 15 Millionen Kängurus sind. Und ja, das war ein bisschen Training, Sightseeing kombiniert, richtig gut, um reinzukommen. Hat Spaß gemacht. Und jetzt sind wir in Adelaide im Hilton mit allen möglichen anderen Fahrern und Fahrerinnen. Women's World Tour ist ja auch noch hier. Und ja, jetzt geht's in quasi einer Woche schon los mit dem ersten World Tour Stage Race des Jahres. Ja, der Winter war bei mir relativ geil. Ich habe natürlich viel Zeit auf des Deutschen liebster Insel verbracht, mit der Familie auch. Das war richtig cool, gut trainiert. Über Weihnachten Klassiker, die Erkältung mal wieder gezogen. Eine Woche schön flach gelegen, aber das, da war ich garantiert nicht der Einzige. Und ja, die Umwelt, wir haben ganz viele neue Sachen im Team auch integriert. Super viele neue Leute und ja, viele Dinge, die im Hintergrund laufen, die sicherlich dazu führen werden, dass die Performance nochmal besser wird. Und ja, meine neuen Teamkollegen habe ich auch alle schon kennengelernt. Die waren mega entspannt alle. Also das sind alles coole Typen. Mit Finn und Lawrence war ich jetzt hier auch in Australien schon. Und ja, da haben wir natürlich den Local Star Sam Welsford auch noch mit am Start, der letztes Jahr hier 3 Etappen gewonnen hat. Von daher ist, glaube ich, viel Fokus auf unserem Team, was geil ist, weil wir auch einen ziemlich guten Spirit haben. Und ja, mit unserer Truppe hier, wir verstehen uns alle mega gut, haben wir letztes Jahr schon viel geholt und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das dieses Jahr auch wieder hinkriegen. Dann sehen wir weiter. Erstmal ganz liebe Grüße an alle Besenwagen-Hörer hier aus Australien. Ich wünsche euch, dass das Wetter in Europa und besonders in Deutschland ebenfalls bald so wird wie hier, weil ja, bei 30 Grad und Sonne fährt man natürlich lieber Fahrrad als bei 2 Grad und Regen oder noch schlimmer Schnee. Und in dem Sinne, alles Gute und liebe Grüße aus Australien.
Ja, danke, Ben Zwiehoff.
Merci.
Ich habe da
treuer Besenwagen-Voicemail-Lieferant mit besonderem Bezug hier zum Podcast.
Ich habe da direkt mal ein Insider, was heißt Insider? Aber du hast ja gerade in der Einleitung zu dem Thema schon gesagt, es findet ein Women's World Tour Rennen statt und ein Männer World Tour Rennen. Im Gegensatz zu den Männern, die ja alle Business Class nach Australien fliegen, fliegen die Frauen Economy. Auch nicht schlecht, ne?
Aber, oh Mann, ey.
Also ich weiß von einem Team, dass die haben beide Teams am Start. Also man muss sagen, das Women's World Tour Rennen ist nicht mit allen Teams besetzt, ne? Also viele machen den Trip nach Australien nicht. Aber es gibt ein Team, das hat auf jeden Fall beide Mannschaften am Start und da haben die Fahrer und Fahrerinnen bei der Hälfte getauscht. Also man hat ja einen Zwischenstopp in wahrscheinlich Singapur dann, Singapore Airlines. Und dann hat man einfach getauscht und den zweiten Flug hat dann das andere Geschlecht in der Business Class verbracht. Aber geil,
das ist mal ein lustiger Insight auf jeden Fall.
Spannend. Dass man da nicht, also verstehe dann auch teilweise die Teams nicht, ne, dass sie nicht da sagen, okay, wir machen jetzt hier für die Fahrerinnen Upgrade, ja. Also ich glaube, jeder, der schon mal lange vor einem Wettkampf so geflogen ist, weiß, dass es auf jeden Fall sich lohnt. Aber ja, kleine Info dazu.
Ja, Ben Zwiehoff, auch so ein bisschen Einleitung. Vielleicht, wenn wir es durchziehen, wir haben so einen kleinen Redaktionsplan schon fürs Jahr erstellt und so ein bisschen die Einleitung. Ich denke, wir werden nächste Woche, wenn die Rundfahrt dann auch läuft, auch wieder eine Voicemail von ihm bekommen. Ins neue Team Red Bull Bora Hansgrohe, er hat es auch schon angesprochen, da verändert sich auch relativ schnell, relativ viel. Ich hatte jetzt, als ich auf Mallorca war, er war leider nicht da, sonst hätte ich mich schon mit Henrik Werner getroffen, aber zumindest Kontakt zu ihm, habe ihn mal gefragt, wie er so die Veränderungen alle wahrnimmt im Moment, wie er sich so fühlt im Team, mir schon ein bisschen was erzählt. Und ja, wir schauen dann mal, dass wir jetzt in den nächsten Folgen da nochmal ein, zwei, drei Protagonisten aus dem Team hier ans Rohr bekommen und zu Anfang des Jahres dann nochmal da A, die Veränderungen, B, ein paar Leute aus dem Team nochmal vorstellen.
Genau.
Ja, und dann Ben, wie immer, erstmal am Tiefstapeln, nichts sonderlich von sich erzählt, großartig, erstmal Sam Welsford, aber Andy hat schon gesagt, da gibt es auch ein GC in Australien.
Ja, klar.
Das ist mal so ein Hügel, mindestens ein Hügel. Und sind nicht so viele Bergfahrer dabei, also da tatsächlich, wenn er ein gutes Bein dran hat, auch der Kandidat für Red Bull Bora.
Paul, bist du das Rennen mal gefahren?
Ich war noch nie Down Under. Ich werde jetzt erstmal nach Australien fliegen zur Gravel-WM im nächsten Jahr.
26, ja.
Ja, ich habe immer ein Verbot bekommen, dieses Rennen zu fahren, warum auch immer. Also, es gibt die Story, dass ich Tom Boonen mal unsterblich in eine Australierin während diesem Radrennen verliebt hat und seine Karriere beenden wollte und ein Leben in Australien, also wollte nach Australien auswandern. Und irgendwie hat man dann nicht so gerne die Klassikerfahrer mehr von Sudal Quickstep, heute heißen sie Sudal Quickstep, damals hießen die nur Quickstep, nach Australien geschickt.
Das ist tatsächlich witzig, ey.
Ja, und wie kann ich mir das Verbot vorstellen? Das ist dann so bei einer Besprechung im Winter, ist dann so, hier ist die Liste von Leuten, die nicht nach Australien fliegen. Stauf.
Also ich glaube, da stand nicht nur mein Name drauf.
Ja, klar, also kann ich mir schon vorstellen.
Generelles Verbot für die Klassikerfahrer. Man wollte da
Stauf
keine Risiken,
Australien-Verbot.
Keine Risiken eingehen, dass man da irgendeinen Fahrer für die heilige Woche verliert.
Für immer verliert.
Ja. Also ich kenne die Geschichte jetzt noch nicht von Tom Boonen persönlich, also es ist nur, vielleicht stimmt es auch nicht, also vielleicht war das
Wie ist das denn nochmal hier so, vielleicht nochmal on-air auch besprochen, also Andreas Stauf und Tom Boonen zu Andreas Stauf, aktiver Zeit im Team Quickstep, ich glaube, ganz gutes Verhältnis gehabt, die beiden. Also ich versuche Andi immer so ein bisschen in die Richtung zu schieben, dass er den guten Tom mal fragt, ob er nicht mal eine Runde im Besenwagen mitfahren will.
Ja, kann ich mal machen. Ja. wir hatten damals zumindest auf jeden Fall immer die gleiche Größe. Auch wenn ich gerne eine andere Sitzhöhe gehabt hätte, wurde mein Sattel auf jeden Fall so eingestellt, dass ich zum Not Tom Boden mein Fahrrad geben kann. Also es gab auf jeden Fall schon eine Hierarchie zwischen uns beiden, kann man sagen. Ja, was, ich habe mir...
Er saß doch niedriger als du wahrscheinlich, oder?
Ja, ein bisschen, ja.
Weil Tom Boonen, muss man wissen, wer jetzt neu im Radsport ist und vielleicht nicht mehr so ganz up-to-date, was die Zeit damals anging, Tom Boonen...
Relativ langen Oberkörper.
Ne? Relativ langen Oberkörper, aber ist auch sehr groß, also jetzt auch nicht kurze Beine, aber so wirklich die absolut perfekte Radfahrer-, Klassikerfahrer-Figur.
Ja. Naja... Ja, klar, habe ich, also hier, aber jetzt nochmal zurück zur Tour Down Under. Tour Down Under muss auch früher anders gewesen sein. Also das habe ich mir dann doch erzählen lassen von diesem Rennen. Das muss so ein richtiges Partyrennen gewesen sein. Also da kann man... Also,
aber die Australier haben ja auch den härtesten Ruf. So, die Australier der 2000er.
Es gab wohl ein paar Jahre, da hat man sich während der Tour Down Under, Zitat jetzt, gefühlt wie ein Rockstar als Teilnehmer. Und es muss da einen regelrechten Hype gegeben haben um alle Teilnehmer. Und also ich kann es mir gut vorstellen. Ich war leider, wie gesagt, da nie im Einsatz. Oder zum Glück nicht, wie auch immer. Und aber trotzdem freue ich mich jetzt jedes Jahr, wenn sie stattfindet. So, man wacht morgens auf, man macht sich einen Kaffee und dann kann man erstmal Tour Down Under gucken, weißt du?
Ja.
Also das ist eigentlich... schön, so mit ein bisschen Zeitverschiebung.
Definitiv. Hat noch jemand was dazu? Dann hätte ich noch so einen ganz kleinen Update-Block.
Ja, ich habe mir, wie gesagt, vorher hier schon notiert, ne, warum man jetzt hier vielleicht Tour Down Under verfolgen sollte, so mal aus deutscher Sicht. Unter anderem natürlich, nicht nur unter anderem, also Zwiehoff GC habe ich mir hier schon aufgeschrieben. Ne? Und ein paar Sprinter haben wir mit dabei. Also ich glaube mal, der größte Favorit auf dem Papier für einen Etappensieg wäre wahrscheinlich auch Phil Bauhaus. Der ist da, glaube ich, mit Nikias Arndt sogar noch am Start. Dann haben wir unseren Freund Henry Uhlig da. Würde ich jetzt auch mal sagen, ist ein gutes Rennen für ihn. Und Tim Thorn Teutenberg fährt seinen ersten offiziellen Einsatz als mit einer World Tour Lizenz. Man muss dann sagen, er ist ja schon ein paar Profirennen gefahren. Aber auch erstes World Tour Rennen und ja, ist ja jetzt auch nicht langsam. Kann
Max,
man mal so
Max
sagen.
Max Walscheid, ne? Nicht da?
Max Walscheid ist zwar in dem im Heimatteam oder im.
Aber
ist, glaube ich, nicht da. Hat auch Australienverbot.
Ja, genau. Da wollte ich nämlich gerade sagen, so Max Walscheid wäre dann vielleicht so der Kandidat für Australienverbot. ja. Nice. Ich habe so diese Morgengeschichte, die ich für mich verursacht, die im Moment in meinem Arbeitsalltag so ein bisschen Probleme, weil ich neuerdings mit einem australischen Sponsor immer mal wieder Meetings abhalten muss und die sind dann um 7. Das ist absolut zum Kotzen. Bei denen ist schon super spät, die sind drüber und wir sind alle zu müde. Naja, egal.
Das ist eine undankbare Zeitverschiebung. Und bevor ich es vergesse, also Georg Zimmermann ist auch am Start. Bei dem weiß ich jetzt noch gar nicht, wie gut er in Form ist, aber
da kannst du ja vielleicht auch mal eine Voice mal für nächste Woche holen.
Etappen, die dem liegen könnten. Ja, ich frage mal. Ja.
Zu guter Letzt hat die UCI ein paar Änderungen für 2025 auf den Weg gebracht.
Still und heimlich.
Still und heimlich. Frauenrennen dürfen jetzt bis 180 Kilometer ausgetragen werden. Da gab es vorher scheinbar eine kürzere Beschränkung. Die 3-Kilometer-Regel darf auf 5 Kilometer ausgedehnt werden. Ich glaube, der Veranstalter kann sich das irgendwie so ein bisschen aussuchen. Je nachdem, wie gefährlich die Etappenankunft. Also man muss sagen, bei Rundfahrten darf bei Sprintankünften die letzten 3 Kilometer quasi neutralisiert für die Gesamtwertung ausgefahren werden. So, das Besenwagenhörer wissen. Aber das darf jetzt länger sein, um das irgendwie zu entschärfen am Schluss. Dafür dürfen auf Sprintankünften dann die Anfahrer nicht mehr jubeln, wenn der Sprinter gewinnt. Das bedeutet, wenn man so Fotos sieht, wo der Sprinter einer Mannschaft gewinnt und so in der 20. Reihe ist der Anfahrer, der das schon antizipiert hat und fährt auch jubelnd mit beiden Armen in der Luft ins Ziel, das ist verboten. auf den Sieger trifft das nicht zu. Der darf jubeln. Mhm. Und dann haben wir diese gelbe Kartengeschichte, das habe ich schon mal ausführlich erklärt irgendwann, das werde ich jetzt nicht mehr nachholen. Wenn sowas auftritt, können wir das dann nochmal erklären. Aber mein Highlight habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Frauen Mailand Sanremo wird zum ersten Mal ausgetragen. Und da freue ich mich definitiv drauf, mir das anzuschauen.
Und ist das dann auch 180 Kilometer lang?
Das ist eine gute Frage.
Und wann ist das? Ein Tag vorher, am selben Tag?
Let's see.
Ich kann es dir sagen.
Vielleicht sind es einfach zu viele Fragen und wir kümmern uns darum, wenn es näher rückt.
Mailand Sanremo am 22.03.25.
Ja.
Wer guckt, was Tag. Das für ein Tag ist? Am gleichen Tag und es steht auf Pro Cycling Stats auf jeden Fall nichts über die Länge oder irgendwas anderes.
Mhm. Ist ein traditionellen Samstag. Also da kann man sich jetzt schon mal Zeit nehmen, weil ich hoffe, das wird natürlich auch so übertragen, dass man sich diese ersten 250 uninteressanten Kilometer, vielleicht sagen wir mal die ersten 200 Kilometer von Mailand Sanremo einfach sparen kann und dann sich das Frauenrennen angucken kann und dann so zu den ersten Capi einschalten, weil dann kommt die spannendste Stunde des Jahres.
Wenn ich der Veranstalter wäre, dann hätte ich das so gemacht.
Also ist perfekt dafür eigentlich, oder?
Ich überlege noch hinzufahren auch, weil Frauenrennen, erstes Mal, glaube könnte auch ein richtig spannendes Finale werden. B, hat ja unser Freund Tadej Pogacar schon angekündigt, das gewinnen zu wollen. Und das ist dann doch eins der Rennen, wo man jetzt eigentlich denken würde, ihr könnt gleich eure Meinung dazu sagen, dass es nicht ganz so einfach ist für seinen Fahrertyp, das dann so zu gewinnen, wie er gerne potenziell Rennen gewinnt mit Dominanz.
Nee, also ich würde es mir auf jeden Fall nicht live vor Ort angucken, weil das macht gar keinen Sinn. Die fahren so schnell, selbst an den Anstiegen an dir vorbei, da hast du gar nichts von. Also ja gut, ich meine, jeder, der jetzt nicht sprinten oder nicht so gut sprinten kann, muss man ja sagen. Also nach 290 Kilometer würde ich jetzt noch nicht mal sagen, dass Pogacar keine Schnitte hat in einem 5-Mann-Sprint oder 3-Mann-Sprint.
Nee, das meine ich gar nicht, aber er kommt ja sonst solo an. So,
ja, aber ja,
fährt gut. Er gerne sehr
hat Nibali auch weg. Geschafft.
Du darfst doch nicht vergessen, dass er
aber
dass
auch er, erst am letzten
dass er jetzt ein Anstieg. Aero-Bike hat, ne?
Ja, stimmt.
Ja, also ich meine, ihr seid denn ja auch schon ein paar Mal raufgefahren, ne? Poggio wird jetzt schwer, da so alles abzuhängen. Also
echt
vorher.
Also ganz echt,
Poggio. Bisschen kurz.
Auch schwierig.
Ja, Poggio ist mittlerweile einfach so schnell, dass du, die werden ja auch immer schneller. Also wie da noch wegzufahren, wird ja immer immer unmöglich.
Cipressa ist relativ flach und auch nicht so lang. Und
Cipressa, finde ich, haben sie ja, was dies ja? Die hat ja gut angefangen, aber du hast halt beim Reinfahren schon gesehen, dass das nicht bis oben. Also
stimmt, ja.
Wenn, genau. wenn so ein Team fail. Es endlich schaffen würde, so bis nach oben durchzufahren, wie sie reinfahren, also das mit den Anzahlen der Fahrer dahin zu bekommen, dann kann es interessant werden. Aber der muss halt perfekt laufen und bis jetzt hat es halt nur mehr perfekt hinbekommen. Weil wenn du nur noch 3 Leute hast, wenn du reinfährst, selbst 4 reichen ja eigentlich nicht. Weil du musst ja gerade oben raus, musst du halt nochmal ziehen. Weil dann auch, ja. Es bleibt trotzdem ein geiles, spannendes Rennen. Also,
auf jeden Fall. Der erste Festtag im Radsport, ja, ich freue mich jetzt schon drauf.
Da können wir auch vorher nochmal genauer drauf eingehen. Aber ihr könnt euch ja schon mal überlegen, welche Mannschaft ihr von UAE da hinschicken würdet, um
nicht,
das, um
nicht
das
die
zu
vom
schaffen.
Letzten,
ne?
Ja.
Ja, nicht die volle. Ich guck mal gerade, wer da am Start war.
Ist eigentlich Nils
also Pohl? War doch die Bergfahrermannschaft.
Ist ja nicht mal Nils Pohl, ist er nicht mal gefahren, oder? Glaube ich.
Nee, der ist da nicht mitgefahren, ne. Also aber der wäre ja zum Beispiel so jemand, der wahrscheinlich gut 5 Mann da positionieren kann oder vielleicht sogar noch selber einen großen Teil dann von der Cipressa rauffährt, ne.
Aber den würde ich halt auch in jedem Rennen einsetzen, wenn ich UAE wäre.
Ja, aber das ist, ich hoffe, wir sehen das noch. Aber ich glaube, Poggio wird einfach mittlerweile zu schnell. Ich hoffe, dass wir es irgendwann nochmal sehen, dass Cipressa von dem Team so hochgeballert wird, dass einfach da oben wirklich nur noch so 10 Mann sind und die auch durchziehen.
Ja.
Weil die Dynamik,
es wäre möglich. Oder das Wetter muss halt stimmen. Also wenn ich das sage, dann muss schlechtes Wetter sein. Ne? Dann das spielt, glaube ich, auch nochmal so einem offeneren Finale.
Wetter.
Ja, so schlimm muss es ja noch nicht mehr sein. Es reicht ja schon Regen, ne? Also genau, ich glaube, als Nibali schon gewonnen hat, war ja auch auf jeden Fall ein bisschen nass.
Ja. Aber natürlich in der Abfahrt Mohoric an die vorbeikommt und sagt, ey, versuch lieber nicht mitzufahren. Das ist heute. das ist auch witzig. Ja, geilste Rennen. Geilste Stunde im Radsport.
Gut, Boys. Ich würde sagen, 1,5 Stunden erstmal wieder hier reingebügelt. Fürs erste Mal dieses Jahr ganz stabil.
Schneiden wir die Hälfte raus, dann kann man sich auch gut anhören.
Genau.
Ja.
Dann vielen Dank.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Gut. Und bis dann. Ciao.
Vielen Dank. Ciao. Bis nächste Woche.